Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 72. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Diesmal ist Volker Pütsch unser Gast. Er ist seit März 2026 Chef des Stabs des Kommandos Cyber- und Informationsraum, kurz CERR, der Bundeswehr. Der Informatiker hat mehrere Stationen bei der Bundeswehr durchlaufen, zunächst bei der Luftwaffe und später im Verteidigungsministerium in Berlin. Herzlich willkommen, Herr Dr. Pütsch, im Podcast Werte und Leadership. Ich freue mich, dass Sie dabei sind.
Ja, vielen lieben Dank, Frau Rexer. Ich freue mich auch ebenfalls sehr, dabei sein zu dürfen.
Herr Dr. Pütsch, Sie haben einen Job, den man so in der normalen Welt nicht gut greifen kann. Man weiß, was jemand in der Sparkasse macht, was jemand im Supermarkt macht. Wollen Sie ganz kurz beschreiben, was Sie als oberster Cybersecurity-Bundeswehrsoldat machen? Wie muss man sich das im Täglichen vorstellen?
Ich weiß nicht, ob das den Zeitansatz vielleicht, ja, die Gefahr besteht, dass das den Zeitansatz sprengt. Ganz kurz. Das Kommando Cyberinformationsraum ist 2017 gegründet worden, weil wir einfach in der Bundeswehr auch erkannt haben, dass IT eine so überstrahlende Bedeutung hat und Cybersicherheit ebenfalls, dass man das nicht mehr einfach nur mitdenken kann in anderen Bereichen, sondern dass da ein kompletter Fokus drauf gelegt werden muss. Und heute sind wir eine sogenannte Teilstreitkraft, wie das Heer, Marine und Luftwaffe, zumindest die ersten beiden genannten, ja schon seit Jahrhunderten sind. Das heißt, wir werden anerkannt als vierte Teilstreitkraft der Bundeswehr. Und eine solche Teilstreitkraft hat natürlich immer auch irgendwo einen militärischen, nennt man das Kommando. Man könnte sagen, auch halt das Hauptquartier, das sich um das Ganze kümmert und das steuert. Und an dessen Spitze sitzt ein Inspekteur und ein Chef des Stabes. Und der Chef des Stabes, das bin ich. Und ich darf für den Inspekteur, der hier derjenige ist, der über allem droht und es natürlich auch entscheidet, darf ich die Amtsgeschäfte tagtäglich organisieren, für ihn in die richtigen Kanäle lenken und dann auch schauen, dass das Richtige rauskommt. Das ist so in aller Kürze, ohne die Zeit zu überdehnen zu wollen, der Job, den wir hier tun. Und was macht CERR dann insgesamt? Wir adressieren alles, was so das Thema Hybrid Threats angeht, für die Bundeswehr, um uns davor zu verteidigen. Das heißt, vom Angriff im Cyberraum über Fake News Kampagnen gegen die Bundeswehr, die gestartet werden und wurden, über alle anderen Dinge, die man dann so kennt. Unsere Aufgabe ist es, uns als Bundeswehr davor zu schützen.
Und arbeiten Sie da auch eng mit anderen Unternehmen, mit anderen Behörden, Ämtern zusammen? Oder ist das eine sehr nach innen gerichtete Tätigkeit?
Also primär ist unser Auftrag nach innen gerichtet. Denn gerade im Frieden sind wir ja als Bundeswehr nur für uns selbst zuständig und dann in den schmalen Möglichkeiten, die das Grundgesetz uns bietet, im Rahmen von zum Beispiel Amtshilfe. In der täglichen Zusammenarbeit ist natürlich Cybersicherheit etwas, was übergreifend gedacht werden muss und auch praktiziert werden muss. Das sehen wir ja zuletzt zum Beispiel in der Indienststellung des sogenannten Gefahrenabwehrzentrums Hybrid durch das Bundesinnenministerium, das ja auch genau das tut, was auch ein Cyberabwehrzentrum schon seit vielen Jahren tut, nämlich die großen Betroffenen, aber auch Kompetenzträger an den Tisch zu bringen und einen Austausch zu ermöglichen. Und diesen Austausch brauchen natürlich auch wir. Also wir müssen wissen, was im Cyberraum passiert, was vielleicht nicht wir sehen, aber eine große Industrie, ein Kritisbetreiber, was andere Ministerien sehen. Das alles, da müssen wir uns austauschen. Und dann allerdings wieder, ich sage es in der Umsetzung, sind wir dann wieder nach innen gerichtet, weil im Frieden eben unser Auftrag der Schutz der Bundeswehr ist.
Wunderbar. Dann lassen Sie uns loslegen mit den drei Gegenständen, den drei Werten. Was haben Sie uns denn mitgebracht?
Ja, also ich habe einmal vorneweg schon mal, um zu spoilern, drei Dinge dabei. Ich habe etwas dabei, was vielleicht im Zivilen auch gar nicht so häufig ist, nicht eine sogenannte Schulterklappe, also das, was den Dienstgrad anzeigt von Soldaten.
Damit möchte aber die ist jetzt nicht auf Ihrer Schulter, sondern sie hängt.
Ich habe sie jetzt in der Hand.
Lose.
Genau, ich habe sie auch auf der Schulter.
Aber ist schon Ihre.
Ich habe ein paar mehr davon. Genau, ist meine. Ist meine persönlich. Die möchte ich nachher dann mit dem Begriff der Verantwortung verbinden. Dann habe ich etwas mitgebracht, was man im Zivilen vielleicht schon kennt. Und zumindest diejenigen von uns, die dem Süden Deutschlands auch zugetaner sind und gerne mal in die Berge gehen und klettern, so wie ich das auch tue, kennen das auch und können vielleicht sogar den Wert relativ schnell erkennen, den ich mit einem Karabinerhaken verbinde. Das ist nämlich Vertrauen. Und das Dritte, das ist wieder etwas spezifischer. Es sieht auf den ersten Blick aus wie eine Münze. Das ist es auch. Das ist eine sogenannte Coin oder Challenge Coin nennt man das auch. Das ist nämlich etwas, was überreicht wird sehr persönlich von Menschen, die diese Münze ihr eigen nennen, als Zeichen der Anerkennung und der Wertschätzung. Und das wäre dann auch der dritte, den ich gerne reinbringen würde.
Das klingt sehr spannend. Wollen Sie mit der Schulterklappe beginnen?
Ja, ich glaube, das macht auch Sinn. Denn die Schulterklappe und das Thema Verantwortung, das ist natürlich irgendwo einerseits sehr zentral, wenn man an Militär denkt, andererseits aber vielleicht auch etwas, was am ehesten falsch interpretiert wird, wenn wir über Werte sprechen. Und ich glaube, gerade beim Thema Führen, da schlägt sich ja nieder, welche Werte auch Gesellschaften haben, wie die Vorstellung der Armeen und der Streitkräfte ist, die man als Gesellschaft möchte. Und wir in Deutschland haben ja eine, Gott sei Dank, die große überzeichnete Idee der Parlamentsarmee, damit verbunden unsere Prinzipien der inneren Führung, was alles darauf aufgebaut ist, dass wir die Menschen eben als Menschen, als Individuen wahrnehmen, egal ob sie Uniform tragen oder nicht. Und der erste wichtige Schritt, glaube ich, ist dann immer, wenn wir über Führung sprechen und den Beruf zum Beispiel des Offiziers, wegzukommen von dem, was vielleicht Filme manchmal vermitteln oder auch Bücher aus vergangenen Zeiten, dass das eine Frage von Gehorsam und Befehl und Gehorsam ist, sondern es geht hier für mich zumindest primär, wenn ich einen Dienstgrad trage, darum, bin ich bereit, die damit verbundene Verantwortung für die Sache, aber ganz vor allem auch für die Menschen, die mir dann anvertraut werden, zu übernehmen. Denn das ist das, was darin steckt. Denn das sind alles keine Befehlsempfängerinnen und Befehlsempfänger. Das sind Menschen mit ihren eigenen Eigenschaften. Das sind Menschen mit ihren höchst individuellen Möglichkeiten, aber auch Grenzen. Und die Verantwortung davor zu übernehmen, dass man mit diesen Teams dann den Auftrag gemeinsam auch bestmöglich erfüllen kann, das ist für mich das, was ganz wesentlich hinter dem Thema eines Dienstgrades steckt. Also nicht vielleicht die gefühlte, gedachte, damit verbundene persönliche Anerkennung, das Herausheben, das ist es meines Erachtens nicht, sondern je höher der Dienstgrad wird, aus meiner festen Überzeugung, desto größer die Verantwortung für die Menschen, die wir führen. Und das ist auch absolut das Erste, was man sich fragen muss, wenn man den Beruf ergreift, ob man das wirklich möchte und ob man dazu auch bereit ist.
In Ihrem Bereich, Sie sind jetzt in einem Feld tätig, das nicht im Schützengraben landen wird, sage ich jetzt mal, sondern ja in einem sehr digitalen Raum ist. Ist auch ein Schützengraben, aber ein digitaler Schützengraben. Beziehen Sie da die Verantwortung vor allem auf Ihr Team, das ja in erster Linie nicht unter Lebensbedrohung steht, oder mehr für die gesamte Bevölkerung, für die deutsche Bevölkerung? Worauf beziehen Sie das in erster Linie?
Naja. Das Erste ist natürlich das, was wir alle mal geloben. Und das ist der Schutz unseres Rechtssystems, das ist der Schutz unserer Bevölkerung, unserer Freiheit. Somit beziehen wir, wenn wir über Verantwortung reden, immer, weil es unser Auftrag ist, die gesamte Bevölkerung, unseren Staat ein. Natürlich dekliniert man das dann weiter runter und ist im täglichen Doing ja vor allem auch mit seinen Männern und Frauen verbunden, für die man direkt oder indirekt Verantwortung trägt. Bisschen möchte ich an der Stelle schon auch damit aufräumen, dass wir nicht so sehr im Schützengraben sind oder dass da die Bedrohung nicht so gegeben ist, denn das ist tatsächlich nicht so. Also unsere Expertinnen und Experten befinden sich zumindest zu Teilen ganz, ganz vorne. Wenn man die Bilder aus der Ukraine heute sieht, das war Rob Bauer, der ehemalige Chair des Military Committees der NATO, der das so eloquent mal auf Englisch in einer Rede ausgedrückt hat, gesagt, it's as much about bits and bots, also das, was man uns hauptsächlich zugestehen würde, as it is about mud and blood. Also diese Analogie zum Ersten Weltkrieg, auch die man häufig in den Bildern auch in der Presse ja wahrnimmt und die man sieht. Und das gilt für unsere Frauen und Männer wirklich auch. Also wir reden hierüber, dass das keine Soldatinnen und Soldaten zweiter Klasse sind, sondern die müssen all das können, was die anderen Soldaten auch können. Und dann kommt ihre Fachbefähigung als Cyber-Expertin oder Cyber-Experte on top. Das ist auch wiederum eine große Maß von Verantwortung, denn wir müssen ihnen einem diese Fähigkeiten auch geben, denn sonst wäre es nicht verantwortbar, dass wir sie in den Einsatz schicken oder im schlimmsten Fall eben in Kriegsgebiet.
Aber gehen Ihre Leute mit ins Kriegsgebiet oder das kann man doch von hier aus machen? Ja, die gehen mit.
Naja,
warum ist das wichtig?
Man könnte es in Teilen von hier aus machen und natürlich tun wir es in Teilen auch von hier aus, aber Sie müssen sich ja vorstellen, es ist ja mitnichten so, dass man ständig davon ausgehen kann, in einem Einsatzgebiet oder vielleicht im Fall eines Krieges an einer Front, dass dann die Verbindung steht. Wie wir Probleme haben, vielleicht hier mit einer Konferenz im Digitalen, schon im Frieden in Deutschland, ist es natürlich so, je näher ich nach vorne komme, desto schwieriger ist es sicherzustellen, dass Verbindung immer steht. Und das bedeutet für uns auch, wir reden ja genau wie die Industrie heute davon, dass wir IT-Services erbringen müssen, mit denen die Soldatinnen, Soldaten vorne dann auch arbeiten, dass diese Services zumindest auch vorne erbracht werden können müssen, um mindestens mal übergangsweise dann den Auftrag weiter sicherzustellen, bis ein Kontakt nach hinten wieder da ist. Wir teilen da immer gerne ein in Cloud, Fog, Edge. Das sind so drei Stufen. Cloud, wirklich das große Rechenzentrumsmodell in Deutschland, aus Deutschland heraus. Fog, so etwas, was man sich vorstellen kann als kleines Rechenzentrum, das man mitnehmen kann, vielleicht ein Container oder ähnliches, irgendwo ins Einsatzgebiet. Und Edge dann das, was jeder und jede von uns heute auch in Form des eigenen Smartphones vielleicht dabei hat und den IT-Services, die da schon drauf sind. Aber alle diese drei Bereiche brauchen Personal, die sich kümmern, die es schützen, die es updaten und anderes tun. Und da sehen Sie schon, auch Fog und Edge findet dann halt vorne statt. Klar. Und muss da unterstützt werden.
Sie haben ja gerade vorher gesagt, man stellt sich Bundeswehr natürlich immer sofort Befehl Gehorsam vor. Das sei nicht so. Haben Sie gesagt, wie führen Sie Ihre Mannschaft? Wie bringen Sie die zusammen, sodass das auch funktioniert, was Sie gemeinsam erreichen wollen?
Ja, das Wichtigste, und auch das ist etwas, was wir einerseits lehren in der Bundeswehr, andererseits aber auch als Offiziere, Unteroffiziere auch immer und immer wieder üben und dann, glaube ich, auch erlernen über die Zeit. Und das ist auch ein wirkliches Erlernen. Das ist das, dass wir eben nicht einfach Befehle geben, sondern dass wir den Sinn vermitteln. Also die Absicht. Das Militär nennt es ganz klassisch die eigene Absicht. Das ist der wichtigste Teil eines jeden Befehls, der zumindest schriftlich irgendwo verfasst wird. Denn das unterscheidet dann nachher zwischen dem reinen Befehlsausführen, das wie ein Drehbuch stumpf abgearbeitet wird, was dann aber zum Beispiel dazu führen kann, dass wenn Sie in eine Situation kommen, die das Drehbuch nicht vorgesehen hat, dann weiß die Person, die das Drehbuch ausführen soll, nicht mehr, was dann zu tun ist. Wenn sie nicht verstanden hat, warum mache ich das denn eigentlich, das große Ganze? Und das ist diese Absicht. Und das ist auch das, was in Deutschland als Führen mit Auftrag schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, eigentlich schon ein gutes Stück, jetzt schon seit über 100 Jahren etabliert ist, dass wir den Soldaten immer sagen, du machst es, weil. Und wenn sie dann in die Situation kommen, dass die vorgegebenen Befehle nicht mehr anwendbar sind, weil das Gelände anders ist, als man sich das vorgestellt hat, der Gegner sich anders verhält, als man das sich vielleicht gedacht hat oder irgendwas dazukommt, sie dann aber im Sinne dieser Absicht weiter agieren können und nicht warten müssen, bis sie wieder eine Antwort kriegt. Also das ist so ähnlich, vielleicht heutzutage kennt man den einen oder anderen Roboter schon, der natürlich ein festes Programm abfahren kann. Und wenn er dann von mir aus der Rasenmähermotorroboter, wenn er dann gegen Stein fährt, bleibt er stehen und versucht, die nächsten 3 Stunden diesen Stein wegzumähen. Oder dem intelligenten Modell, das weiß, es soll eine gewisse Fläche abmähen und dann fährt es drumherum und macht es selbstständig weiter. Das ist so der Unterschied. Und dieses Mitgeben, das Verständnis wecken, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil es eben dann auch unterscheidet zwischen reinen Befehlsempfängerinnen und Befehlsempfängern, dem Roboter und einem selbstständig denkenden Individuum, bei dem ich die kompletten Fähigkeiten auch mit in den Blick nehme. Das ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand.
Absolut, das ist ein bisschen unbequemer auch, ne? Man muss mehr erklären.
Naja, im Endeffekt ist es bequemer, weil wenn ich das immer und immer wieder tue, die Menschen natürlich auch ein ganz anderes Gesamtbild haben und dann viele Dinge natürlich auch schneller funktionieren.
Sie kommen ja ursprünglich aus der Luftwaffe. Ist das Führungsverständnis dort genauso wie in Ihrem jetzigen Job oder können Sie da Unterschiede feststellen?
Nein, ich glaube, erstens ist das Führen mit Auftrag ein Grundprinzip der gesamten Bundeswehr. Jetzt muss man fair sein, dass natürlich gewisse Bereiche sich eher dazu anbieten, das zu tun. In manchen muss man klar sagen, jetzt kann ich nicht noch lange den Auftrag vermitteln. Wenn ich jetzt sage, schieß, dann muss man schießen. Das gibt's bei uns aber auch. Aber gerade auch in der Luftwaffe, genauso aber wie in Heer und Marine, ist das Führen mit Auftrag einer der wichtigsten Punkte, weil ihr eben, da bin ich fest überzeugt, dass das wirkliche Schöpfen der Leistungsfähigkeit unserer Soldatinnen und Soldaten erst ermöglicht. Weil wir eben nicht nur sie zu Befehlsempfängerinnen oder Befehlsempfänger abstempeln und vielleicht haben sie dann noch 80% mehr Reserven, die wir überhaupt nicht abrufen, sondern wir geben ihnen die Möglichkeit, sich komplett einzubringen. Und das wäre natürlich misslich, dass egal wo man es täte, wenn man es nicht täte.
Ja. Und bei Ihren Kollegen und Kolleginnen ist das auch was ankommt? Also ich habe schon ein paar Change-Projekte in meinem Leben gemacht und manchmal kamen dann auch aus der Mannschaft so, ach Mensch, sag uns doch einfach, was wir tun sollen und wieso muss ich jetzt selber denken? Ist das für ihn auch so oder ist das anders?
Naja, klar, wir sind ja auch alle nur Menschen und ziehen unsere Uniform auch regelmäßig wieder aus. Und natürlich ist es manchmal auch so, dass die Freiheit des einen die fehlende Vorgabe oder das fehlende Sicherheitsleitplanken für den anderen sind. Aber ich glaube, auch da ist es deutlich leichter, solche Situationen zu überkommen, wenn die Menschen gewohnt sind, dass sie eingebunden sind und es nicht dann plötzlich in einer Situation passiert und sonst nie. Na, das ist ja etwas auch gerade bei einem Change, wenn ich eigentlich immer nur mit klaren Anweisungen führe und dann plötzlich anfange, jetzt möchte ich euch aber mitnehmen in dem Change, dann verändere ich ja den Führungsstil in der Situation, wo es eh schon am schwierigsten ist. Wenn ich das aber von Anfang an, dass der Führungsstil ist, den ich präge, dann ist meine Erfahrung auch mit Change-Projekten gerade, dass die Menschen sich ganz anders darauf einlassen, weil sie gewohnt sind, dass sie aufgefordert sind, selbstständig mitzudenken. Und da vermittelt man also wieder die Absicht des Change. Warum machen wir das? In der Vergangenheit, wir müssen Geld sparen, wir müssen Personal sparen. Heute das Gegenteil, wir müssen aufwachsen, die Bundeswehr muss größer werden, wir müssen in relativ kurzer Zeit die Verteidigungsfähigkeit herstellen. Und jetzt muss ich nicht mehr erst erklären, und jetzt bitte fang an, selbstständig mitzudenken und im Sinne dieses Auftrags zu handeln, sondern die Menschen sind es gewohnt, dass sie es tun und dass man es auch erwartet.
Wächst denn Ihr Team sehr stark im Moment? Und wenn ja, wie gehen Sie damit um? Das ist ja auch keine leichte Aufgabe, wenn man ständig neue Gesichter integrieren muss, oder?
Naja, das ist etwas, was wir ein Stück weit in der Bundeswehr gewohnt sind. So, wir sind ja als Armee durch Versetzung auch geprägt. Das hat viel damit zu tun, dass wir einen geschlossenen Personalkörper haben. Das heißt, wir können nicht einfach, wenn wir zum Beispiel feststellen, wir bräuchten meinen Posten neu besetzt, können wir nicht an den Markt gehen und über einen Headhunter jetzt mal einen General irgendwie anwerben. Das funktioniert einfach nicht.
Stimmt.
Das heißt, wir müssen schon vor 20, 30 Jahren jemanden eingestellt haben, möglichst 2, 3 Personen, die man dann über diese Zeit entwickelt und dann eine Auswahl hat. Dieses Entwickeln funktioniert aber auch nur dadurch, dass wir die Menschen verändern in der Bundeswehr. So, und das führt zu dem, was Sie jetzt gerade ansprechen, dass wir den Wechsel von Gesichtern gewohnt sind. Das heißt, dass das Einbinden von Menschen in unsere kleinen Teams, die aus einem größeren Team irgendwo kommen, aus anderen Ausprägungen oder vielleicht auch mal aus einem ganz anderen Team, so Sie haben es angesprochen, ich kam mal aus der Luftwaffe, bin jetzt bei CIR, das ist gelebter Alltag. Und wenn man jetzt größer wird, dann ist das natürlich etwas, wo man das noch häufiger tut und wo es positiv konnotiert ist, weil sonst der Wechsel immer bedeutete, von einem liebgewonnenen Person vielleicht Abschied zu nehmen. Jetzt ist es häufig so, dass neben die liebgewonnene Person eine weitere dann lieb zugewinnende Person tritt. Das ist dann ein Luxusproblem. Und ja, natürlich werden wir genau wie der restliche Teil der Bundeswehr aufwachsen, weil, das ist ja auch klar gesagt worden in den entsprechenden Rahmendokumenten, gerade der Bereich Cyber heutzutage einer ist, der nicht mehr wegzudenken ist. Ohne eine funktionierende Digitalisierung, eine voll digitalisierte Bundeswehr, wäre es weder verantwortbar noch mit irgendeiner Erfolgschance möglich, die Bundesrepublik Deutschland und unsere Alliierten zu verteidigen.
Ja, das stimmt. Und eigentlich, also mich hätte es auch nicht verwundert, wenn Sie sagen, Sie sind inzwischen die größte Einheit, weil wenn man sich anguckt, wie stark Deutschland angegriffen wird, die Unternehmen, die Institutionen, der Bundestag, das ist ja schon so, dass viele sagen, wir sind ja da schon im hybriden Krieg. Da sind wir gar nicht mehr im Frieden, im digitalen Bereich. Würden Sie dem zustimmen?
Ja, das ist etwas, was ja auch unser Verteidigungsminister, auch unser Kanzler schon mehr oder minder so formuliert haben. Dem würde ich auch immer zustimmen, dass wir zwar natürlich de jure im Frieden uns befinden, Gott sei Dank, aber zumindest das, was wir im Cyberraum sehen, sich nicht wie Krieg anfühlt. Entschuldigung, nicht wie Frieden anfühlt.
Ja.
Ich nehme an der Stelle immer gerne das zivile Beispiel, den Bitkom-Bericht aus letztem Jahr mit 202 Milliarden Euro Schaden für die deutsche Wirtschaft. In einem Jahr entstanden durch Cyberangriffe. Das ist ja unvorstellbar eigentlich in der Größenordnung. Eigentlich nur zu vergleichen mit den ersten 2 Corona-Jahren. Die waren lange noch ein bisschen höher im wirtschaftlichen Schaden. Aber da hat man so einen Maßstab, der da entsteht. Und selbstverständlich ist unsere Bedeutung damit heute eine, ich sage es immer wieder, ich glaube, wir sind Conditio sine qua non. Ohne eine funktionierende Digitalisierung und damit verbunden dann auch die notwendige Befähigung, unsere digitalen Systeme zu verteidigen, kann Armee heute nicht mehr funktionieren. Das schlägt sich aber nicht zwangsweise daran nieder, dass wir jetzt die meisten Menschen haben müssen. Denn natürlich ist es auch so, dass unser Bereich einer ist, der sehr zugänglich auch ist, dafür neue Technologien einzusetzen, um den Mensch zu unterstützen in seiner Tätigkeit. Also nehmen wir das klassische Beispiel der Cyberabwehr, das Erkennen von Angriffen. Gerade da können natürlich moderne Softwareprodukte bis hin zur künstlichen Intelligenz sehr, sehr gut unterstützen, weil sie einfach Anomalien in einem Datenverkehr auch 24 Stunden am Tag prüfen, ohne müde zu werden, ohne langweilig, dass es ihnen langweilig wird. Und dann sehr gezielt die Frauen und Männer, die sich dann eigentlich drum kümmern müssen, darauf hinweisen, hier ist etwas. Das ist das Ziel, was wir gehen, weil wir müssen fairerweise auch sagen,
Wir könnten ja gar nicht im gleichen Maße an Markt rekrutieren. So viele Menschen mit diesen Befähigungen werden wir in Deutschland nie allein für die Bundeswehr gewinnen können, während gleichzeitig ja auch, Sie haben es angesprochen, die zivile Verwaltung genauso wie die Industrie immer stärkere Bedarf hat in diesem Bereich. Also da kommt es uns drauf an, bedeutungsgroß ja. Bei Menschen, natürlich werden auch wir wachsen müssen, das ist richtig, aber wir müssen auch der Vorreiter sein, wenn es darum geht, auch selbst nach innen gerichtet weiter zu digitalisieren, durch Digitalisierung Effizienzen zu heben und immer besser zu werden in dem, was wir tun.
Absolut. Herr Dr. Pütsch, Sie hatten den Karabiner noch hochgehoben. Was verbirgt sich hinter diesem zweiten Gegenstand?
Genau. Na, das ist jetzt mit dem verbunden, was wir gerade besprochen haben. Ich hatte ja schon gesagt, der Karabiner versteht für mich, auch wenn es jetzt ein ganz kleiner ist, dem ich mein Gewicht nicht mehr anvertrauen würde, aber der steht für mich ja für das Thema Vertrauen. Denn wenn man klettert, das weiß jeder, dieses Gerät entscheidet dann vielleicht drüber, ob ich aus der Wand rausfalle oder ob ich dranbleibe. Ja. Und Vertrauen ist das, was sich mit dem Thema Verantwortung sehr stark für mich beim Thema Führen dann wieder verknüpft. Mhm. Denn ich habe gesagt, wir wollen mit Auftrag führen, wir tragen Verantwortung aber weiterhin für die Menschen. Das funktioniert nur, wenn ich den Menschen auch vertraue. Also ich muss ihnen dieses Vertrauen noch wirklich geben, dass ich ihnen zutraue, dass ich ihnen glaube, dass sie diesen Auftrag bestmöglich erfüllen und dass sie alles tun werden. Wenn ich also als Oberster Kontrolleur versuche, eine solche Aufgabe auszuüben, weil ich das Vertrauen nicht habe und weil ich fürchte, jemand könnte einen Fehler machen, der am Ende noch auf mich zurückfiele, dann wäre ich in dem Beruf falsch und dann kann ich, glaube ich, auch nicht wirklich gut führen. Das heißt, Vertrauen in die Menschen, die man führt, in die Ausbildung, die sie alle mitbringen, in ihre persönlichen Erfahrungshintergründe und in ihr Engagement, das ist untrennbar verbunden mit der Art, wie wir führen wollen, mit diesem Führen, mit Auftrag, sonst funktioniert das nicht. Wenn ich nicht vertraue, dann kann ich nur mit Befehl führen, dann muss wieder dieses Regiebuch, von dem wir vorhin schon sprachen, irgendwo an den Tisch kommen. Also deswegen der zweite ganz, ganz wichtige Wert.
Und wie bauen Sie das Vertrauen auf zu Ihrer Mannschaft, zu Ihren eigenen Leuten? Wie funktioniert das in der Praxis?
Nein, das ist tatsächlich ein bidirektionaler Weg. Ja. Also so wie ich meinen Leuten vertrauen muss, müssen natürlich auch meine Menschen mir vertrauen. Dass ich, wenn ich Aufträge gebe, das nicht leichtfertig tue, dass ich berücksichtige, was man vorbringt, dass ich mich beraten lasse. Da sind wir aber auch genau bei dem Punkt, wie kann ich Vertrauen aufbauen, indem ich solche Entscheidungen auch nicht im stillen Kämmerlein treffe im Regelfall, sondern dass man sich von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beraten lässt, dass man dann die Entscheidung trifft, aber dann vielleicht auch erklärt, warum man die Entscheidung gerade so trifft, wie sie ist. Häufig hat man ja die Situation, dass man vielleicht auch unterschiedlich beraten wird. Das heißt, eine Person fühlt sich vielleicht als Gewinnerin, der andere als Verlierer oder andersrum. Das ist ja nicht so, wenn man ehrlich ist, aber wir alle kennen das ja auch. Man möchte auch gern verstehen, warum die eigene Beratungsleistung vielleicht jetzt nicht zu dem Ergebnis führte, das man sich gedacht hat. Und das ist etwas, was ich auch irgendwann gelernt habe aus eigenem Erleben, aber eben auch auf die Untergebenen vermitteln, warum man sich wie entscheidet, was der Grund ist, vielleicht von einer Beratung abzuweichen. Und im Umkehrschluss, wie bekommt man das Vertrauen in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Also erstens gebe ich erstmal jedem und jeder einen Vertrauensvorschuss. Ich weiß, wie hervorragend ausgebildet sie uns kommen. Ich weiß, mit wie viel Elan und Engagement die ganz, ganz überwältigende Masse ihren tagtäglichen Dienst hier leistet und das auch weit über das, was man eigentlich verlangen könnte, hinaus. Mhm. Und deswegen gehe ich bei jedem Auftrag auch davon aus, dass genau das passiert. Und dann ein dritter, glaube ich, wichtiger Punkt ist, Fehler werden immer passieren.
Ich wollte gerade noch fragen, das hängt eng mit einer Fehlerkultur zusammen, richtig?
Genau. Jetzt haben Sie das Stichwort schon gegeben. Das Ganze funktioniert dann aber auch nur mit einer positiven Fehlerkultur. Ja, es gibt, glaube ich, keinen von uns und keine von uns, die behaupten kann, noch nie Fehler gemacht zu haben. Und gerade wenn man viel und unter Zeitdruck arbeitet und Projekte bearbeiten muss, dann ist es völlig natürlich, dass Fehler entstehen werden. Wie man damit umgeht, ist das Entscheidende. Und da hilft mir wieder ein bisschen mein Luftwaffenhintergrund. Denn schon bevor es Zirga gab, gab es gerade in der Luftwaffe eine sehr positive Fehlerkultur, die es auch im zivilen Luftfahrtbereich gibt. Das nennt sich Crew Resource Management, bei der man jetzt mal ganz übertrieben dazu anstachelt, wenn du einen Fehler gemacht hast, melde ihn. Und wenn es ein besonders toller Fehler war, dann stellen wir dich auf das Podest, der beste Fehler des Monats. Warum? Natürlich nicht, weil wir uns über den Fehler freuen, sondern weil wir uns darüber freuen, dass jemand diesen Schritt geht und halt nicht ich bleibe jetzt mal im luftfahrzeugtechnischen Bereich, jetzt nicht verheimlicht, dass sein Werkzeug noch im Flügel des Flugzeugs ist, bevor es abhebt.
Mm, das ist richtig.
So diesen Schritt zu tun, da ist mir was passiert und ich muss es, das müssen wir anders machen. Und ich will aber, dass ihr alle das wisst, was da passieren kann, damit es euch nicht passiert. Das ist ein ganz wesentlicher Teil. Heißt aber natürlich, dass die Vorgesetzten das so auch annehmen. Und dann nicht sagen, wie konnten sie denn um Gottes Willen dieses Werkzeug da vergessen? Das ist nicht der Punkt, sondern dann zu sagen, oh, ja, stimmt. Das ist ein Fehler, da müssen wir besser werden, da müssen wir die anderen mitnehmen, dass es nicht passiert. Also positive Fehlerkultur und Vertrauen laufen zusammen in beiderlei Richtung. Ohne die, wenn ich nicht entsprechend mit Fehlern umgehe, wird man mir kein Vertrauen entgegenbringen.
Ja.
Und natürlich fehlererweise, wenn ich feststellen würde, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen zwar Fehler, aber sagen es mir nicht, dann würde natürlich auf die lange Zeit auch mein Vertrauen sinken. Aber das passiert nicht.
Gibt es einen Fehler, an den Sie sich erinnern, einen eigenen Fehler, aus dem Sie viel gelernt haben oder aus dem das Team auch was gezogen hat?
Na, ich glaube, Fehler, aus dem das Team, also meine persönlichen Fehler, aus denen das Team viel gezogen hat, da gibt es wahrscheinlich mannigfaltig. Ich habe für mich mal einen Fehler in der tiefsten Vergangenheit, und den kann man jetzt, glaube ich, auch erzählen, weil es längst verjährt ist, gemacht. Das war auf den ersten Blick auch relativ banal. Ich durfte mal in meinen ersten Monaten bei der Bundeswehr in einem sogenannten Materiallager helfen. Und da ging es um Material, das ausgeliefert werden sollte. Und das war alles noch sehr analog. Man bekam einen Zettel, da stand der Platz drauf und da stand drauf, halt wie viel davon. Und in meinem Fall war das ein Zettel mit einem Kameraden zusammen, da stand halt ein Lagerplatz drauf und da standen dann da 5 Meter. So, und wir sind dann dahin zu dem Lagerplatz, haben das da rausgenommen, was wir da gefunden hatten, einen Schlauch, haben 5 Meter abgemessen und ihn abgeschnitten. Ja. Um danach, als wir fertig waren mit dem Abschneiden, festzustellen, ja, ist schade, wir waren jetzt gerade in einem falschen Regal. Und das, was wir da zerlegt haben, war nicht das, was zerlegt werden sollte, sondern im Nachbarregal lag es dann fertig portioniert als 5 Meter.
Ach.
So, das war am Ende nicht schlimm, weil es sich um Pfennigartikel handelte und es hat dann so seinen normalen Verwaltungsweg genommen. Aber mich hat es damals doch tief geprägt, weil das so ein klassisch war, es war nicht morgens früh, es war nicht mittags, es war so kurz vor Dienstschluss und man wollte aber jetzt noch schnell seinen Auftrag erfüllen und hat gedacht, das kann man auch noch prima und das tun wir jetzt. Also so klassische, in dem Fall noch jugendliche Selbstüberschätzung. Und insofern habe ich jetzt daraus vielleicht nicht hauptsächlich gelernt, dass ich Schläuche nicht ohne vorherige Kontrolle abschneiden soll, sondern vor allem, dass man sich selbst auch kontrolliert, bin ich im Moment überhaupt in der Lage, das zu tun. Oder stelle ich bei mir fest, diese Entscheidung, die kann ich gerade nicht treffen. Oder das sollte ich jetzt nicht tun, weil meine eigene Leistungsfähigkeit vielleicht beeinträchtigt ist. Und dieses Stück zurückstreten Selbstreflexion, das war für mich der größte Lerneffekt aus diesem Schlauchexempel.
Ja, das kann man sehr, sehr plastisch vorstellen. Es ist aber trotzdem wahrscheinlich leichter, so Fehler einzugestehen, wenn man noch am Anfang der Karriere ist. Wie ist das als Führungskraft? Wenn Sie vor die Mannschaft treten und sagen, ich habe einen Fehler gemacht, wird das akzeptiert? Oder ist da nicht eher die Erwartungshaltung, der ist unser Chef, der muss ja, ne, das muss der doch können?
Es kommt natürlich immer darauf an, was man für einen Fehler macht und wie man ihn macht. Wenn es etwas ist, was ich jetzt als leichtfertigen Fehler betrachten würde, dann würde man zu Recht mit den Augenbrauen runzeln. Dann würde ich allerdings selbst mit Blick auf meinen Handel schon mit den Augenbrauen runzeln und sagen, was hast du denn da getan und warum ist das so?
Ja.
Wenn es klassische Fehler sind, die uns allen passieren können, man entscheidet sich falsch, man tut etwas Falsches, dann glaube ich, ist es auch wieder der Punkt, wie ich es vorhin auch für die Mitarbeiter und Mitarbeiter angefordert habe, genau dieses vor die Leute treten und sagen, hört mal zu, hier ist mir folgender Fehler passiert.
Ja.
Deswegen, und zwar aus den und den Gründen, das müssen wir natürlich abstellen, wie kriegen wir das hin? Also auch das offene Bitten um Hilfe und Unterstützung ist dann ein Punkt, der vielleicht auf den ersten Blick in der Hierarchie schwieriger ist, aber ich glaube, bei unserem Verständnis, und das ist auch wieder sehr typisch Zirr, wenn ich das noch sagen darf, leichter fällt, weil wir denken natürlich schon in Dienstgraden. Militär muss auch in Dienstgraden funktionieren, weil es die Chance ist, in Bereichen, die man nicht kennt, sehr schnell zu identifizieren, wer sind die Menschen, die Verantwortung tragen. Das ist ja der eigentliche Kern eines Dienstgrades, und zwar sowohl für die von oben betrachtet, als auch von unten betrachtet. Je kleiner das Team ist, desto eher kann eigentlich der Dienstgrad verwischen, weil man sich ja kennt und man weiß ja, wer trägt für was Verantwortung. Und desto stärker tritt auch tatsächlich die Frage der Kompetenz im Team in den Blick. Und das ist etwas, was gerade bei uns natürlich in sehr technisierten Bereich sehr stark ist. Also wir haben hier viele, viele Teams und auch mein engstes, da zählt nicht, wer den höchsten Dienstgrad hat bei gewissen Aufträgen. Da zählt, wer hat die höchste Expertise, wer hat die höchste Befähigung, um einen gewissen Beitrag zu einem Team zu leisten. Und dann können die de facto Rollen auch mal sich verändern, auch wenn der Dienstgrad natürlich immer gleich bleibt. Also dieses nicht schauen auf den Dienstgrad, sondern schauen auf die Leistung im Team. Und die beste Expertise im Team entscheidet. Die ist etwas, was wir gerade hier im CIR sehr hochhalten, die uns wichtig ist und ohne die das gar nicht funktionieren würde. Ja. Ich meine, ich habe mal Informatik studiert, das ist aber schon viele Jahrzehnte her. Und ich würde mir bestimmt nicht anmaßen, jetzt, wenn hier junger Offizier, junge Offizierin vor mir sitzt, die gerade frisch aus dem Studium kommt, zu behaupten, ich habe das gleiche Fachwissen. Das wäre ja völlig vermessen und kontraproduktiv für den Auftrag. Und wenn diese Personen mir dann sagen, das und das ist aber technisch deutlich besser, naja, dann werden die in dem Moment auch diejenigen sein, die uns da ein Stück weit an die Hand nehmen.
Sie haben noch ein Coin vorher vorgezeigt. Was verbirgt sich dahinter?
Naja, ich hatte ja jetzt schon gesagt, alles beginnt mit der Verantwortung. Dann kommt das Vertrauen. Und dann haben wir ja hoffentlich in dieser Kombination irgendwann unseren Auftrag auch erfüllt. Ob es kleine sind oder große Aufträge, man weiß es ja nicht. Aber was dann auch ganz wichtig ist, auch wieder ein bisschen Fehlerkultur, ist ja das Thema Feedback. Und ich habe es vorhin ja schon mal gespoilert. Der Coin für mich als Symbol der Wertschätzung. Dass man einfach auch mal kurz innehält und sagt, Dankeschön. Das war eine tolle Leistung. Und ja, natürlich, wir sind alle dafür da, das zu tun. Und das ist vielleicht auch das, was auf dem Papier steht, dass wir es tun müssen. Aber dass es so funktioniert und dass es so klasse läuft, das bedarf eines ständigen, auch mal positiven Feedbacks. Nicht nur meckern. Da bin ich also als geborener Badener weit weg von dem Schwäbischen. Nicht geschimpft ist Lob genug. Und das ist halt so etwas, was man mit dem Coin ja ausdrückt. Dass man dann mal hingeht und sagt, hier, das ist mein Coin für Sie, ganz persönlich, den bekommen Sie jetzt, denn das war wirklich so toll, das hat mich beeindruckt. Also dieser Anteil Wertschätzung, die Menschen auch sehen mit dem, was sie leisten und dann auch mal ein Stück weit, vielleicht auch ein Stück aus der Masse mal rausnehmen, um zu zeigen, positive Beispiele zu setzen, das ist so dass der Dreiklang, der sich dann ergibt aus Verantwortung, Vertrauen und der Wertschätzung.
Und dieses Coin darf nur der Stabschef verteilen oder wer darf das? Jeder?
Coins gibt es verschiedenste, natürlich im Regelfall bei herausgehobenen Personen. Also das ist ja einer, den ich bekommen habe, also wo mir Wertschätzung ausgedrückt wurde.
Von wem haben Sie den bekommen?
Den habe ich von dem ehemaligen Chef im Ministerium bekommen, was mich damals auch sehr gefreut hat nach vielen Jahren intensiver Zusammenarbeit. Bei uns ist der Inspekteur einer, der Coins verteilen kann. Das sind der Personalisierte mit seiner Unterschrift. Ich habe auch Coins als Chef des Stabes hier, die ich verteilen darf. Aber zu breit machen wir es auch nicht, denn das ist ja wie mit vielen Dingen. Genau, sonst wird es wertlos.
Und gibt es dann ein Ritual dazu? Also muss man den Coin dann immer dabei haben, wenn man sich wieder trifft?
Ich glaube, Sie haben schon fast recherchiert, wenn Sie es gewusst hätten. Ja, tatsächlich ist es so, dass es ist ja etwas, was aus dem angelsächsischen Bereich kommt. Und deswegen ja auch der Begriff des Coins und des Challenge-Coins. Dafür gibt es ein festes Regularium. Eigentlich hat man den dabei. Und wenn man jemanden trifft, dann wird ein sogenannter Coin-Call ausgerufen. Das heißt, der Coin wird auf den Tisch gelegt und die andere Person muss dann möglichst schnell ihren Coin daneben legen. Und wenn das nicht klappt, naja, dann geht vielleicht das nächste gesprudelte Wasser dann auf die Person, die es nicht geschafft hat.
Sehr gut. Das stelle ich mir munter vor, solche Runden, Coin-Runden.
Ja, vor allem, wenn man weiß, wie viele Coins der eine oder andere dann hat nach 33, 34 Jahren, dann kann der Mantel schon schwer werden, wenn man die alle mitführen möchte. Also eine gewisse Auswahlvorraum, Planung ist wichtig.
Das gilt für alle Lebenslagen, oder?
Das stimmt, ja. Das ist in der Tat, ja.
Und abseits, also Sie haben ja gesagt, Sie dürfen ein paar Coins verteilen im Jahr. Wie geben Sie sonst Wertschätzung weiter an Ihr Team? Wenn es nicht die ganz große Coin ist, aber wie machen Sie das? Einzeln, vor der Mannschaft, wie passiert das?
Ich könnte jetzt mit Ja einfach antworten. Tipps? Ja.
Das war aber eine Oder-Frage.
Ja, ich weiß, aber es war ja Gott sei Dank kein Exklusiv-Oder. Es ist tatsächlich so, für mich fängt Wertschätzung ausdrücklich schon damit aus, dass wir arbeiten ja unverändert viel in der Schriftlichkeit, auch wenn es heute digital ist und nicht mehr auf Papier passiert. Aber wenn ich etwas entscheiden muss, dann im einfachsten Fall passiert es dadurch, dass ich meinen Namen drauf schreibe. Da steht ja dann, wir schlagen vor, Folgendes zu entscheiden und dann unterschreibst und dann ist es entschieden. Ich bemühe mich in den meisten Fällen einfach immer noch ein Dankeschön drauf zu schreiben. Dass man einfach auch dieses kleine schriftliche Feedback schon mal hat. Feststellt, jawohl, das war so. Oder vielleicht auch mal zwei Worte mehr, wenn mir was aufgefallen ist an so einem Vorgang. Damit fängt es, glaube ich, an. Das ist so die alltägliche Form der Wertschätzung. Dann ist etwas, was man in dieser hektischen digitalen Zeit manchmal vielleicht auch vergisst, auch Wertschätzung einfach durch die Wahrnehmung der Personen. Also wenn man hier über den Gang läuft Uns Deutschen wird ja manchmal nachgesagt, dass wir, wie geht es Ihnen, morgens nur fragen, damit wir es gefragt haben und dann weiterlaufen, bevor die Person antworten konnte. Genau sowas nicht zu tun, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt von Wertschätzung. Also die Antwort sich anzuhören und auch wenn sie vor allem dann mal nicht ist, nur sehr gut, sondern auch mal anders klingt, dann auch die Zeit zu investieren, nachzugehen. Also diese menschlichen Austausch, ein ganz wichtiger Form aus meiner Sicht von Wertschätzung, natürlich ein Stück weit auch mit der allgemeinen Wahrnehmung einfach verbunden. Und dann gibt es neben der Coin auch viele formalisierte oder weniger formalisierte Möglichkeiten, Wertschätzung dann auch mal vergrößern, kreisen, darzugehen. Das kann beim militärischen Antreten sein, dass man Menschen mal nach vorne holt. Das kann bis zur Verleihung von Orden und Ehrenzeichen reichen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, Bestpreise und anderes, sodass es auch nicht langweilig wird.
Ich sehe schon, da können sich die normalen Unternehmen einiges von der Bundeswehr abgucken. Da haben sie deutlich mehr Rituale und einen geübten Umgang mit Auszeichnungen als, glaube ich, jetzt so ein Standardkonzern.
Naja, wir haben ja auch spätestens seit Marius' römischen Heeresreform knapp 2000 Jahre Erfahrung. Also es wäre schlimm, wenn wir da nicht einen Vorsprung
hätten. Das ist auch richtig. Aber man muss sich nicht alles abgucken, was 2000 Jahre alt ist.
Das ist völlig korrekt, ja. Es entwickelt sich aber Gott sei Dank weiter. Also wir verteilen heute ja, obwohl es falsch, auch die Römer haben ja schon silberne Disken verteilt, wir verteilen Coins. Also gewisse Dinge werden zwar verändert, aber behalten dann doch Bestand.
Sehr gut. Herr Dr. Pütsch, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch.
Es war mir ein großes Vergnügen. Vielen lieben Dank. Und ich hoffe, dass wir irgendwann mal wieder die Gelegenheit haben zum Austausch.
Das würde mich sehr freuen.
Dankeschön.
Dankeschön.
Alles Gute.
Das war die 72. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership. Werte und Leadership ist eine Produktion von Aldente Entertainment. Produktionsleitung Anna-Maria Brandt, David Medos-Hertig. Postproduktion Noah Hugo. Werte und Leadership ist ein Podcast für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.